Du stehst in der Bahnhofstraße vor dem Haus mit der Nummer 39 in Jever. Genau an dieser Stelle geschahen 1938 folgende Ereignisse. Am Morgen des 10. November standen 6 Männer vor diesem Haus. Sie trugen Uniform, ein braunes Hemd, eine braune Hose, dazu schwarze Stiefel und eine braune Schirmmütze.
Aufmachen! Machen Sie sofort auf!
Die etwa 30-jährige Lieselotte Weinstein öffnete zögerlich die Wohnungstür. Sie trug noch einen Morgenmantel, ähnlich wie ihre Mutter, Anna Weinstein, die hinter ihr stand. Die 6 Männer stürmten in die Wohnung und blickten auf die alleinstehenden Frauen herab.
Ziehen Sie sich an! Sie sind beide verhaftet!
Die beiden eingeschüchterten Frauen folgten dem Befehl, ohne Fragen zu stellen.
Wir gehen ins Schlafzimmer. Ich versuche, die Tür hinter uns zu schließen, doch einer der SA-Männer stellt sich in den Weg.
Die Tür bleibt auf.
Wir beide sagen kein Wort. Wir ziehen uns an und verlassen die Wohnung. Als ich gerade die Tür abschließe, kommt unsere Nachbarin die Treppe des Obergeschosses herunter.
Was wollen Sie denn von den beiden Frauen? Lassen Sie sie doch gehen.
Gehen Sie wieder in Ihre Wohnung rauf, ansonsten nehmen wir Sie auch noch mit.
Die Nachbarin blickte die beiden Frauen entschuldigend an und ging unschlüssig die Treppe hinauf. Die 6 Männer der Sturmabteilung, kurz SA, führten Lieselotte und ihre Mutter aus dem Haus und dann die Bahnhofstraße entlang. Folge den beiden Frauen links die Straße hoch.
Um uns herum steht noch immer der Geruch nach Feuer. Und je weiter wir stadteinwärts laufen, desto stärker wird er. Heute Morgen gegen 3 Uhr wurde ich von dem Feuerhorn geweckt. Ich öffnete das Fenster. Auf der Straße liefen für die Uhrzeit ungewöhnlich viele Menschen und ich rief herunter: Wo brennt es denn? Da antwortete jemand: Die Judenkirche brennt. Ja, da wusste ich, die letzten Jahre waren erst der Anfang gewesen.
Laufe den Weg hoch, bis die Straße sich teilt. Gehe dann rechts in die Fußgängerzone. Pausiere das Hörspiel jetzt und starte erst wieder, wenn du auf der rechten Seite das Gröschlerhaus siehst. Du stehst jetzt vor dem Gröschlerhaus, das heute an der Stelle steht, wo damals eine Synagoge stand. Auf der rechten Fensterscheibe ist eine Zeichnung der Synagoge zu sehen. Schau sie dir an. Lieselotte und ihre Mutter wurden von den SA-Männern den abgebildeten Weg entlang geführt.
Jetzt können wir die Synagoge sehen. Sie muss noch immer brennen. Es ist zwar kein Feuer mehr zu sehen, doch es steigen weiterhin große Rauchschwaden den Himmel hinauf. Die Feuerwehr steht daneben, sowie einige SA-Männer. Sie stehen einfach nur da und beobachten das Spektakel.
Keine 60 Jahre bevor Lieselotte vor der brennenden Synagoge stand, also 1880, wurde hier der Grundstein für das abgebildete Gebäude gelegt. Diese schöne Synagoge wurde kurze Zeit später feierlich eingeweiht. Die jeverländischen Nachrichten berichteten im Mai 1880:
Das Gebäude mit seinen Kuppeln etc. gewährt einen schönen Anblick. Das stattliche Gebäude dient mit zur Zierde unserer Stadt.
Früher wurde noch positiv über die Synagoge gedacht. Doch irgendwas änderte sich in den letzten Jahren. Sie wird seit einigen Jahren immer wieder mit Hakenkreuzen beschmiert. Und auch die schönen bunten Glasfenster wurden oft eingeschmissen. Es wurde nie ein Täter gefunden. Aber hat die Polizei überhaupt nach einem gesucht? Anfangs bezahlten wir für die Wiederinstandsetzung, doch es passierte immer und immer wieder. Und wir haben einfach kein Geld mehr, um die Reparaturkosten zu zahlen. Ja, und jetzt? Jetzt brennt sie auch noch.
wie es zu dem Feuer kam? Folgende Geschehnisse fanden in der Nacht vor dem Synagogenbrand am 10. November 1938 um 1.30 Uhr statt. Hans Flügel, der Kreisleiter der NSDAP in Friesland, bekam morgens gegen 1:30 einen Anruf von der Gauleitung in Oldenburg.
Ja, hallo? Flügel hier?
Hallo Flügel, Kreisleiter Engelbart hier. Brennen bei dir im Bezirk auch schon die Synagogen?
Wie? Was soll das denn heißen?
Im ganzen Reich brennen die Synagogen. Das ist unsere Antwort auf den feigen Mord vom Gesandten vom Rat, von diesem Juden Herschel Grünspan. Der Gauleiter Rövel hat mich soeben angerufen. Er befiehlt, dass auch in seinem Gau die Synagogen brennen.
Engelbart, ich finde, wir sollten erstmal den Morgen ab...
Es muss noch heute Nacht passieren. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Synagogen in Farel und Jever brennen. Es ist mir egal, wie Sie es machen. Doch machen Sie es noch heute Nacht und achten Sie darauf, dass das Feuer nicht auf die benachbarten Gebäude übergeht. Ach ja, und noch was. Die Partei darf hierbei nicht in Erscheinung treten. Keine Uniformen.
Hallo?
Flügel zog sich daraufhin um und fuhr zuerst nach Jever. Dort traf er sich mit dem obersten SA-Führer Jevers, dem Ortsgruppenleiter der NSDAP und dem Standortführer der Hitlerjugend. Flügel berichtete den drei Männern die Informationen aus dem Telefongespräch und er beauftragte sie, das Feuer zu legen. Die drei Männer äußerten jedoch ihre Bedenken, als Flügel aber ihnen erzählte, dass sowohl der Bürgermeister als auch der Landrat dem Vorhaben bereits zugestimmt hatten, erloschen ihre Bedenken. Die drei Männer erklärten sich bereit, die Synagoge in Brand zu setzen. Flügel informierte anschließend die Schutzpolizei und die Feuerwehr über den kommenden Brand und fuhr zurück nach Farel. Die drei Männer in Jever legten ihre Uniformen ab und zogen ihre Zivilkleidung an. Daraufhin sammelten sie brennbares Material sowie ein 20 Liter Altölfass. Mit den Materialien fuhren sie zur Synagoge. In den sogenannten November-Pogromen 1938 wurde in ganz Deutschland 1400 Synagogen und jüdische Versammlungsräume vom nationalsozialistischen Regime zerstört. Lieselotte Weinstein und ihre Mutter wurden von den SA-Männern an der Synagoge vorbei und weiter die Straße entlang geführt. Folge ihnen, indem du die Straße hinaufläufst.
Wie das anfing? Das war eigentlich 1900. Ich meine, es fing schon etwas vor 33 an, aber hauptsächlich gemerkt hat man es von 1933 an. Auf einmal hatten die Geschäfte so ein schwarzes Schild, ein kleines schwarzes Schild im Schaufenster oder an der Tür. Mit der Aufschrift: Juden sind hier nicht erwünscht. Erst fing nur eins damit an und auf einmal hatten es alle. So konnten wir nicht mehr einkaufen gehen. Die jüdischen Familien haben sich deswegen noch enger zusammengeschlossen und einer fährt jetzt immer nach Wilhelmshaven und kauft für uns alle ein. Da kennt einen ja keiner. Und die nette Nachbarin von vorhin, sie bringt uns dann manchmal Essen von ihrem Einkaufen mit. Wir sind auf andere angewiesen. Wir müssen warten, bis jemand uns etwas zu essen bringt.
Laufe die Straße weiter hoch, bis sie sich teilt. Gehe dann den linken Weg entlang und folge der Straße, bis du auf der rechten Seite das Rathausgebäude siehst. Drücke dann wieder Play. Du stehst jetzt vor dem 400 Jahre alten Rathaus der Stadt. In dem Stadtrat hatten die Nazis ab 1930 die Mehrheit, denn fast jeder zweite Jeveraner gab der NSDAP seine Stimme. Während die Partei im gesamten Deutschen Reich nicht einmal von jedem Fünften gewählt wurde. 1933 wurde Adolf Hitler dann Reichskanzler Und bereits 2 Monate nach dieser Ernennung folgten erste massive Angriffe auf jüdische Mitbürger. Hitler rief unter anderem zu einem Boykott jüdischer Geschäfte auf.
An den jüdischen Geschäften klebten Plakate.
Kein Deutscher kauft noch bei einem Juden. An den Pranger alle Verräter.
Die Eingänge wurden von SA-Männern besetzt. Sie hinderten Kunden, die jüdischen Geschäfte zu betreten. Und kurz darauf folgten diese Gesetze.
Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums.
Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind aus dem Amtsverhältnis zu entlassen.
Das Reichsbürgergesetz.
Ein Jude kann nicht Reichsbürger sein. Ihm steht ein Stimmrecht in politischen Angelegenheiten nicht zu. Er kann kein öffentliches Amt bekleiden.
Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre.
Eheschließungen zwischen Juden und arisch verwandten Blutes sind verboten. Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und staatsangehörigen Deutschen ist verboten. Wer dem Verbot des Paragraphen 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft.
Die Jahre darauf folgten immer mehr Gesetze, die das Leben der jüdischen Bürger stark einschränkten.
Bis ich mich von allem zurückzog. Ich war ein jefasches Kind, mich kannte jeder und ich kannte jeden. Aber dann grüßten sie nicht mehr. Sie sprachen nicht mehr und plötzlich kannte mich keiner. Und wenn ich wirklich nochmal die Gelegenheit hatte, noch mit jemandem zu sprechen, dann kam da immer diese komische Ausrede. Gegen sie persönlich haben wir ja nichts.
Während Lieselotte und ihre Mutter von den SA-Männern weiter ins Gefängnis geschleppt wurden, gehst du jetzt einen anderen Weg. Lasse das Rathaus hinter dir und laufe weiter entlang des Kirchplatzes, wo du auf der rechten Seite in die Wangerstraße einbiegst. Folge dieser, bis du nach etwa 1-2 Minuten auf der rechten Seite das Gebäude des Jeferschen Wochenblattes siehst. Pausiere nun das Hörspiel und drücke dort auf Wiedergabe. Du stehst vor dem Gebäude des Jeferschen Wochenblattes. Diese Zeitung beherrschte damals den lokalen Nachrichtenmarkt und mit 3500 Exemplaren gelangte sie in fast jeden Haushalt von Jever. Zeitungen waren vor der Etablierung von Radio und Fernsehen die wichtigste und oft einzige Informationsquelle für die Einwohner. Von 1919 bis 1945 war Friedrich Lange der Chefredakteur des Jeferschen Wochenblattes. Er war aber auch zusätzlich noch Mitbegründer der Jeferschen Ortsgruppe der NSDAP und richtete dementsprechend die Zeitung schnell auf seinen fanatisch und rassistischen Kurs ein. Der Chefredakteur selbst beschreibt seine Arbeit beim Jeferschen Wochenblatt mit den folgenden Worten:
Der Angelpunkt war zweifellos die Judenfrage, mit der sich schon der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund und die Deutsch-Völkische Freiheitspartei, die beide vom Jeferschen Wochenblatt unterstützt wurden, eingehend beschäftigten. Das Jeversche Wochenblatt unterstützte die Hitlerbewegung, schon in den ersten Jahren ihres Kampfes nach Kräften. In den letzten Jahren vor der Machtergreifung spiegelte sich in zahlreichen Artikeln und Berichten des Jeverschen Wochenblattes die unerschütterliche Siegesgewissheit und die wachsende Begeisterung für den Retter und Führer Deutschlands.
Lobeshymnen gegenüber Hitler und allen, die hinter ihm standen, waren keine Seltenheit. So kommentiert das Jeversche Wochenblatt ein Treffen der Hitlerbewegung in Jever mit den folgenden Worten:
Das ist die neue geistige Frontgemeinschaft, die sich unter dem Zeichen des Hakenkreuzes bildet. Es sind die ersten Kriegsfreiwilligen in dem Kampf, der sich zwischen dem alles Leben niedertretenden internationalen Judentum und dem Streben völkischer Selbsterhaltung einsetzt.
Artikel, deren Inhalte auf Lügen basierten, waren damals üblich.
Vergeltungsmaßnahmen für den jüdischen Mord. Judentempel brannte aus. Ebenso wie in zahlreichen anderen Städten und Orten des Reiches kam auch in Jever in der Nacht zum Donnerstag die berechtigte Empörung über den vom internationalen Judentum angestellten feigen Meuchelmord. In den Morgenstunden des Donnerstags ging der Judentempel in der großen Wasserfortstraße in Flammen auf. Obgleich sich der ganzen Einwohnerschaft eine ungeheure Wut bemächtigt hatte, verliefen alle Maßnahmen, die auch am gestrigen Tage noch nicht... zur gerechten Vergeltung der unerhörten Machenschaften des international verfilzten Judentums. In diesem Zusammenhang war es auch notwendig, die Juden Jefos in Schutzhaft zu nehmen.
Schutzhaft nannte es das Jefosche Wochenblatt. In Wirklichkeit aber wurden die jüdischen Bürger unschuldig festgenommen, durch die Stadt geschleppt, vorgeführt vor den Einwohnern und in einer Gefängniszelle festgehalten. So wie bei Lieselotte und ihrer Mutter. Gehe nun rechts an dem Gebäude vorbei und laufe den kleinen Fußgängerweg durch die Blankraft bis zum Ende. Kurz vor dem Gebäude verlasse den Weg nach rechts. Pausiere das Hörspiel jetzt und drücke auf Wiedergabe, wenn du vor dem weißen Haus mit der Nummer 1 stehst. Du stehst nun vor dem Gefängnis. Schaue es dir an und gehe dann die Straße rechts hoch an der Hauswand entlang. Siehst du die vergitterten Fenster? Noch immer sind die alten Gefängnisgitter von damals erhalten. Und hinter diesen Gittern wurden sie eingesperrt.
Angekommen im Gefängnis übergeben die SA-Männer uns an den Gefängniswärter. Glücklicherweise kenne ich den Mann. Er ist immer sehr freundlich zu mir gewesen.
Haben Sie eigentlich Ihre Wohnungsschlüssel dabei?
Ja, warum?
Ich glaube, es ist besser, wenn Sie die mir geben.
Etwas verwirrt gebe ich ihm meine Wohnungsschlüssel. Daraufhin führt er uns in eine Zelle, in der schon viele bekannte Gesichter anblicken.
Zu der Zeit zählte die jüdische Gemeinde Jefos noch etwa 50 Mitglieder. Viele sind bereits in den Jahren zuvor in die größeren Städte geflüchtet. Die Juden, die die finanziellen Mittel aufbringen konnten, flüchteten, soweit es ging, ins Ausland. Alle noch hier lebenden jüdischen Mitbürger waren ins Gefängnis gebracht worden.
Auch Frau Gröschler ist hier. Seit einigen Jahren arbeite ich für die Firma Gröschler. Sie haben damals durch die neuen Gesetzgebungen keinen Angestellten für die Büroarbeit finden können. Und da mir die Firma meines Vaters entzogen wurde und in nationalsozialistische Hände übergegangen ist, hatte ich keine Anstellung mehr. Dabei hatte ich meinem Vater auf dem Totenbett versprochen, dass ich für meine Mutter immer arbeiten werde und für sie sorgen werde, dass ich sie nie verlassen werde. Also habe ich den Posten bei der Firma Gröschler übernommen. Am Tage arbeite ich für die Firma Gröschler und so viele Abende in der Woche helfe ich noch bei dem Herrn Guten Tag aus. Der konnte ebenfalls keine mehr für die Buchhaltung finden. Und jetzt stecken wir alle hier. Eingesperrt.
Die jüdischen Männer, die bereits einige Stunden vor den Frauen festgenommen wurden, wurden bis zum darauffolgenden Tag eingesperrt. Am nächsten Morgen wurden sie dann nach Oldenburg und von dort aus in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Während die Frauen noch an ihrem Ankunftstag aus dem Gefängnis entlassen wurden.
Es ist bereits nachmittags, als der Gefängniswärter unsere Zelle aufschließt und mir meine Hausschlüssel wiedergibt. Einige SA-Männer warten bereits wieder vor der Zelle auf uns. Sie führten uns jedoch nach Hause. Zu Hause angekommen sind überall Fußabdrücke auf dem Korridor. Die Matten sind verschoben. Irgendwer war hier gewesen, hat versucht, in unsere Wohnung hereinzukommen.
Die SA-Männer folgten den beiden Frauen in die Wohnung.
Wie viel Geld haben Sie zu Hause?
Lieselotte ging im Wohnzimmer zum Geldschrank und öffnete ihn. Die SA-Männer folgten ihr, stießen sie brutal zur Seite und nahmen sich alles heraus. Lieselotte setzte sich auf die Sofalehne und schaute dem Geschehenen entsetzt zu, bis sie sagte:
Ja, so, und wie denken Sie sich das jetzt? Wovon sollen wir leben? Nachdem sie mir alles Geld weggenommen haben, wir können sowieso nicht mehr einkaufen. Jefa, wer wird uns was leihen? Wird uns jemand sowas geben, ohne Bezahlung? Er schaut mich unsicher an und gibt mir dann zögerlich 200 Mark von meinem Geld zurück. Als es schon alles vorüber zu sein schien, kamen sie abends noch einmal mit einem Lastwagen und nahmen unsere Wäsche, Wertpapiere, Bank- und Sparbücher, Besteck und weitere Wertgegenstände.
Die jüdische Gemeinde wurde über Nacht arm. Insgesamt waren in der Nacht etwa 100 SA-Angehörige an den Aktionen in Jever beteiligt. Gehe wieder zur Vorderseite des ehemaligen Gefängnisses und laufe dort an der Mauer entlang, bis du zu dem Mahnmal mit den drei Aktenstapeln kommst. Drücke dort auf Wiedergabe. Du stehst nun vor dem Mahnmal, das drei Stapel von abgelegten bronzenen Akten darstellt. Auf den Aktenrücken stehen die Namen jüdischer Jevaraner, die Opfer des Holocaust wurden. Schaue dir die Akten genau an. Neben den Namen ist das Todesjahr und der Ort angegeben. Fällt dir etwas auf? Lieselotte Weinstein ist nicht aufgelistet, jedoch ihre Mutter. Was passierte mit den beiden nach der November-Pogromnacht?
Wir wurden gezwungen, unser Haus zu verkaufen. Das durften wir nicht behalten. Wenn man es nicht freiwillig verkauft hat, dann wäre es zwangsverkauft. Und vielleicht hätten wir dann noch weniger Geld bekommen. Am Tag nach dem Hausverkauf bekam ich eine Karte von meinem Vetter aus England.
Liebe Lieselotte, du solltest sobald es geht das Land verlassen. Ich könnte dir bei deiner Auswanderung helfen. Du kannst jedoch nur alleine kommen. Du musst wissen, wir haben nicht so viel.
Also mit anderen Worten, meine Mutter konnte nicht mitkommen. Seit Jahren warteten wir auf Nachricht vom amerikanischen Konsulat, dass wir endlich auswandern können.
Die USA beschränkte die Anzahl der Zuwanderung. Viele jüdische Familien hofften noch immer auf eine baldige Auswanderung, obwohl die Wartelisten für die nächsten Jahre bereits ausgebucht waren.
Doch wir hatten keine Zeit, um auf einen freien Platz zu warten. Also entschied ich mich, nach England zu gehen. Ich dachte, wenn ich erst gehe, kann ich mir vielleicht irgendwas aufbauen und meine Mutter nach England holen, bis wir eine Möglichkeit bekommen, nach Amerika zu gehen. Ich ging im Mai 1939 von Hamburg über Cuxhaven nach England. Doch es war zu spät. Im September brach der Krieg aus und mit ihm ein Auswanderungsstopp. Es war zu spät.
Die Mutter, Anna Weinstein, zog nach dem Hausverkauf in ein sogenanntes Judenhaus. Da kein Jude mehr bei einem Nichtjuden zur Miete wohnen durfte und die jüdischen Bürger ihre Häuser verkaufen mussten, lebten sie in Häusern, die von der Stadt bestimmt wurden. Anna Weinstein lebte mit 7 anderen Vertriebenen in der St. Annenstraße Nummer 9. Kurz darauf ging sie nach Harburg bei Hamburg in ein dortiges Judenhaus, um ihre Mutter zu pflegen.
Dann hat man noch ein paar Mal Briefe wechseln können übers Rote Kreuz. 25 Worte durfte man sich schreiben. Und ich weiß nicht mehr, wie viele, aber nicht viele Briefe durfte man sich schreiben. Ein Brief in 6 oder 3 Monaten. Bis ich 1941 die Nachricht bekam, dass meine Mutter nach Lodz in Polen deportiert worden ist. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört.
Zwischen 1933 und 1945 lebten 135 Juden und Jüdinnen in Jever und im Jeverland. Nur 40 von ihnen gelangt die Flucht ins Ausland. 7 überlebten die Zeit im nationalsozialistischen Machtbereich. 67 jüdische Jeveraner wurden Opfer des Holocaust. In ganz Europa wurden 5,6 bis 6,5 Millionen Juden zwischen 1933 und 1945 systematisch von den Deutschen ermordet. Lieselotte war eine der wenigen Überlebenden.
In England habe ich anfangs als Hausangestellte gearbeitet. Später, als ich die Sprache besser beherrschte, bekam ich einen Bürojob. Ich konnte mir dann mein eigenes Zimmer leisten, brauchte nicht mehr bei anderen Leuten wohnen. Ich war unabhängig.
Lieselotte blieb auch nach Kriegsende in England wohnen und besuchte Jever einige Male. Sie verstarb im Alter von 92 Jahren.
Weitere Informationen über die jüdische Geschichte Jevers findest du auf www.gröschlerhaus.eu. Die Rollen wurden gesprochen von Wolfgang Philuff als Sprecher, Gina Bremer als Lieselotte, Robin Schneider als S. Amann, Nina Gleitzmann als Nachbarin, Jan-Niklas Burg als Flügel, Tobias Bindhammer als Engelbart, Jonas Richter als Nachrichtensprecher und Friedrich Lange, Mario Grabowski als Gefängniswärter und Stefano Facchin als Cousin.